ich es jetzt versuche, mir nur den Happy Path mal abzutesten. Ich meine, das ist so auch so eine Risikoabschätzung. Also das war jetzt auch immer das Vorgehen in den Projekten, dass man damit gestartet ist, mit irgendeiner Testing-Strategie.
Andrena entwickelt. Der Podcast von Andrena Objects. Von EntwicklerInnen für EntwicklerInnen.
Willkommen zurück bei einer neuen Folge Andrena entwickelt. Hier ist Max und bei mir als Co-Host ist der Pascal. Hi.
Hi.
Heute haben wir zu Gast den Thomas. Hallo Thomas.
Hallo Max, hallo Pascal.
Und wir möchten uns unterhalten über das Thema Frontend-Testing. Aber bevor wir loslegen, Thomas, möchtest du dich gerne etwas vorstellen?
Ja, gerne. Ich bin Thomas. Ich habe Informatik am Karlsruhe Institut für Technologie studiert und vor 5 Jahren ungefähr dann in die Softwareentwicklung gerutscht bei Andrena und seitdem in verschiedenen Full-Stack-Projekten bei verschiedenen Kunden unterwegs gewesen.
Das heißt, du bist wie wir beide auch Softwareentwickler?
Genau.
Und du hast auch schon das Thema ein bisschen angedeutet. Du bist ein Full-Stack-Entwickler, aber heute wollen wir uns konzentrieren auf das Thema Frontend-Entwicklung und vor allem, wie man da testen kann. Mein erster Gedanke bei dem Thema war, na, testen ist doch jetzt nicht unbedingt gebunden daran, was für ein Art Projekt ich habe. Man hat halt gewisse automatisierte Tests, aber bestimmt auch eine Art von manuellem Testing, was man am Ende macht. Aber inwiefern ist denn Testen im Frontend anders, als wenn ich ein reines Backend-Projekt habe?
Also was beim Frontend-Testing ja dazu kommt, ist, dass man eben diese grafische Benutzeroberfläche hat. Wenn so der naive Ansatz ist, dass man das manuell durchtestet. Also man klickt den Button, gibt da was ein, guckt, was passiert, guckt, ob irgendwelche Fehler auftreten. Das ist natürlich sehr zeitaufwendig und irgend so ein Automatismus wäre da auch sehr hilfreich, damit es eben wiederholt und reproduzierbar ist. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das umzusetzen.
Also geht es um das Testen von Benutzeroberfläche oder auch gibt es da auch Applikationslogik?
Also genau, also zum einen gibt es eben einfach nur UI-Elemente, die irgendwas präsentieren oder irgendwas ans Backend weiterleiten, aber man hat ja üblicherweise im Frontend so gewisse Workflows, also Prozesse, die der User eben durchgeht. Also er klickt diesen Button, ein Formular öffnet sich, der tippt irgendwas ein, drückt auf OK und das könnte man sagen, ist so eine Art auch Business-Logik, die man dann auch im Frontend hat und irgendwie auch abtesten kann.
Wenn wir das Thema Frontend-Testing ein bisschen konkreter machen wollen, an welchen Frameworks hast du es denn schon erlebt? Oder welche Tools hat man dafür das Testing?
Also in den bisherigen Projekten habe ich immer mit Angular gearbeitet, privat auch mal React oder so ausprobiert. Aber in den bisherigen Projekten war es eben Angular. In der Regel das Backend war dann in Spring Boot geschrieben. Da in Java oder Kotlin, das ist ja jetzt für unser Gespräch egal, aber im Frontend genau haben wir dann als Test-Framework meistens Jest verwendet. Ja, und für, ich meine, wenn man da noch ein bisschen weiter spinnt, also für End-to-End-Test, gibt es dann eben Cypress zum Beispiel als Test-Framework.
Hat da irgendwie Angular auch noch einen Support für Tests oder ist das sozusagen egal, ob man Angular hat oder ein anderes Framework? Schreiben sich die Unit-Tests anders?
Also bei einem neu aufgesetzten Angular-Projekt wird momentan noch Jasmine als Test-Framework ausgeliefert, aber da passiert gerade der Wechsel zu Jest. Also bisher musste man manuell mit diversen Skripten das eine ausbauen, das eine einbauen. Genau, der größte Unterschied ist, dass Jasmine eben in einem Browser läuft. Also die Tests sind dann starten im Browser, führen die Tests dann dort auf und Jest braucht es eben nicht.
Jest nimmt dann direkt Node als Umgebung, oder?
Genau. Das hat zur Folge, dass die Jest-Tests schneller durchlaufen können, weil eben kein Browser gestartet werden muss.
Wobei dann vielleicht die Tests noch realistischer sind, wenn ein echter Browser die Darstellung übernimmt.
Genau, also das hat auch den Vor- bzw. Nachteil.
Wie sieht es jetzt bei so einer Angular-Komponente aus, wenn ich die jetzt testen möchte?
Also so eine Angular-Komponente ist üblicherweise, besteht aus einem Template, also so einem HTML-Template. Da wird die visuelle Darstellung beschrieben mit HTML. Dann gibt es noch so ein CSS-File, das dann so ein bisschen noch das Styling übernimmt. Und eben noch einem TypeScript-File, in dem eben so, ja, so ein bisschen Logik beinhaltet wird oder beinhaltet ist, mit der ich dann auch diverse Services ansprechen kann, um mir eben Sachen geben zu lassen oder Backend-Aufrufe zu machen.
Und die Komponente an sich, ist das dann eine Unit, die wir im Unit-Test dann abtesten können?
Genau, so eine UI-Komponente könnte man so als Unit sehen, so eine abgeschlossene Einheit, die sollen auch relativ klein sein und die Idee ist, dass sie wiederverwendbar sind. Ob man sie wiederverwendet, ist dann wieder eine andere Sache, aber je kleiner, desto wiederverwendbarer sind sie, und eben leichter zu warten und dann halt auch zu testen.
Heißt das, wenn es eine Unit ist, dass ich die Abhängigkeiten, die sie ja bestimmt hat, und wenn es auch nur die API ist, dass ich die wegmocke?
Genau, das ist jetzt dann eben die Frage, die sich stellt, weil ich habe ja schon gesagt, also eine Komponente besteht jetzt nicht aus nur einem TypeScript-File, das ich abtesten kann, sondern man hat eben noch dieses, zum Beispiel dieses HTML-Template. Das kann auch Logik beinhalten. Also ich kann sagen, wenn ich eine Liste habe in meiner wenn ich der Komponente eine Liste gebe, kann sie irgendwie, soll sie dann Elemente rendern oder wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, soll irgendein anderer Text angezeigt werden. Und ich kann zum einen jetzt hergehen und einfach nur das TypeScript-File abtesten und die ganzen Methoden einfach Eingabe, Ausgabe überprüfen, wie man es halt aus dem Unit-Test vielleicht aus dem Backend kennt. Das hat aber halt zur Folge, dass dieses HTML-Template, also die Darstellung der Komponente, wie sie dann im Browser angezeigt wird, bleibt dann ungetestet. Also ich weiß nicht, ich habe 100% Testabdeckung vielleicht von der Komponente, aber ich weiß nicht, ob die wirklich richtig dargestellt wird.
Das heißt, je mehr Logik du wirklich in dieses HTML packst, da kann man ja auch, glaube ich, mit diesen Pipes sehr viel noch lösen, was dir von Angular oder so gegeben wird. Was sich sortieren oder übersetzen, glaube ich, und so Sachen. Also wenn du das mittesten willst, dann musst du mehr oder weniger einen UI-Test aus deinem Unit-Test machen. Kann man das so sagen?
Ja, also man kann auch vieles eben versuchen rauszuschieben in das TypeScript-File. Aber vieles, wie du jetzt gesagt hast, so Pipes oder so, sind halt sind zum einen wiederverwendbar, dann vielleicht auch in anderen Komponenten und bieten sich halt auch in manchen Fällen halt auch gut an, eben in diesen Templates zu verwenden.
Und wie war es da in deinen Projekten? Habt ihr da diese Tests als UI-Tests geschrieben oder war da manchmal auch wirklich so eine Unit, die unterhalb von diesem HTML-Teil angesetzt hat?
Also in meinen ersten Projekten waren alle unerfahren mit dem Thema Frontend-Testing und da haben wir eben den Kompromiss geschlossen, um eben auch neue Leute schnell einzugliedern, dass wir eben nur diese TypeScript-Files abtesten. Wie schon gesagt, das kennt man aus, oder vielleicht, also haben wir aus dem Backend gekannt, eine Klasse oder eine Komponente testet man ab. hat man relativ schnell verstanden, das Prinzip, und dann konnte man schnell Unit-Tests schreiben. Mittlerweile schreiben wir eben auch so UI-Tests. Das heißt, wir gehen eher über das HTML-Template, also wie der User eben mit der Komponente interagieren würde. Also anstatt die Methode Button-Click aufzurufen in unserem Test, suchen wir eben den Button im HTML-Template. Dann gibt es verschiedene Libraries, die dann eben so einen Klick simulieren können.
Zum Beispiel?
Es gibt die Testing Library, die
sehr generischer Name.
Ist ein sehr generischer Name, aber die gibt es für relativ viele Frameworks, also für Angular. Also muss man nur Angular Testing Library googeln, dann kommt man auf die Hauptseite. Gibt aber auch für React. Ich glaube, das war ursprünglich eine React Testing Library. Für Vue, für Cypress und glaube ich noch ein paar weitere. Genau, die macht es relativ einfach, dann in den Tests UI-Elemente zu finden und mit denen dann zu interagieren. Und dann hat man eben auch die Verbindung vom HTML-Template zum TypeScript-Code getestet.
Finde ich den Button dann über seinen Text oder wenn ich jetzt mehrere Buttons habe zum Beispiel, wie geht das?
Genau, also das kann man über den Text machen, also irgendwie such den Button, der, keine Ahnung, Add User heißt. Oder eben man kann seinen Elementen IDs vergeben und dann einfach nach der ID suchen.
Muss man wahrscheinlich sogar machen, weil heutzutage heißen die Buttons ja, sind ja meistens irgendwie Icons oder so. Ist ja nicht mehr dieses uralt Design mit, da steht Text oder so.
Mhm, ja. Wobei, also, wenn man jetzt diese Testing Library verwendet, die hat auch diverse Selektoren. Also, man kann nach dem Typ der Elemente suchen, nach dem Text, der beinhaltet drin ist. Aber die haben so eine, sag ich mal, so eine Reihenfolge, in der du diese Selektoren verwenden sollst. Und zwar ist die Idee, dass eben je generischer, desto besser, weil der User ja auch nicht irgendwie weiß, ah ja, der Button heißt Save Button User Click, sondern der heißt halt Save User. Das ist das Prinzip dieser Testing Library.
Okay, also wenn schon UI-Testing, dann so, wie man es mit dem Auge auch wahrnimmt.
So ist in der Library zumindest die Idee.
Schreibt ihr dann nur noch UI-Tests oder trotzdem auch noch reine TypeScript-File-Tests?
Also bei uns haben wir jetzt entschieden, in dem aktuellen Projekt, wo ich bin, wo jetzt viele auch aus einem vorherigen Projekt mitgekommen sind, so Services, wo quasi so Business-Logik drin ist, schreiben wir klassische Unit-Tests, sage ich mal. Ein File, ein Test. Mocken da auch die ganzen Abhängigkeiten weg. Und haben dann noch eine Unterscheidung bei den ganzen UI-Elementen zwischen der Literatur gibt es eben Smart- und Dumb-Components. Dumb-Components sind Komponenten, die eben nur Dinge anzeigen. Also die interagieren nicht mit irgendwelcher Business-Logik. Der sagst du, hier ist irgendwie ein Element, zeig das mal an. Oder eben Smart-Components, die dann wirklich Sachen aggregieren aus verschiedenen Services, das weiterleiten an ihre Kinder. Und bei Dump Components, weil die wirklich nur Sachen anzeigen, nicht wirklich keine Logik auch im Template haben, die tun wir auch eben so Unit-Tests, also nur dieses TypeScript-File abtesten. Bei diesen Smart Components, die auch Kinder beinhalten, mit Services reden, da machen wir eben diese sage ich mal, UI-Tests, also Button finden, klicken, gucken, dass sich was geändert hat. Und dort mocken wir dann auch in der Regel nichts, also nichts mehr weg. Das Einzige, was wir da wegmocken, ist das Backend.
Jetzt ist es ja so, dass diese Komponenten, bleiben wir mal bei Angular, auch andere Komponenten einbauen. Du baust dir dann deine UI irgendwie zusammen. Ob die jetzt mehrfach vorkommen oder nicht, aber es ist ja meistens nicht nur eine Komponente in deinem Angular-Projekt, oder?
Nee, klar. Also es sind ja mehrere und manchmal auch zusammengeschachtelt oder werden dann von anderen wiederverwendet, ja.
Und dann wäre meine Frage, auf welchen Ebenen schreibe ich denn meine Komponententests? Mache ich da die ganz außen oder setze ich da auf jeder Ebene auf oder mocke ich sogar welche weg? Wie habt ihr es da gehandhabt?
Also wie gesagt, mittlerweile die Elternkomponenten, nenne ich es jetzt mal, die mocken gar nichts mehr weg. Die Kinder müssen eigentlich nichts wegmocken, weil sie ja einfach nur noch Sachen anzeigen. Die haben nur eine Ein- und eine Ausgabe. Genau, wenn es dann darum geht, wie diese Elternkomponenten miteinander interagieren, weil das gibt's ja auch. Also ich die eine Elternkomponente ist fürs Hinzufügen von irgendwelchen Daten verantwortlich. Und die andere ist dann eine Tabelle, die dann irgendwie mit dem Backend, aus dem Backend die aktuellen Daten anzeigt. Dann verwenden wir eben End-to-End-Tests.
End-to-End-Tests mit dem Backend oder ist das auch weggemockt?
Im aktuellen Projekt tatsächlich mit dem Backend. In den Projektkonstellationen, wo ich auch immer unterwegs war, gab es auch noch, ich kenne vielleicht auch andere aus anderen Teams-Projekten, eine Testing-Abteilung. Also es gibt halt die Unterscheidung zwischen Entwicklern, die Code schreiben und dann der Testing-Abteilung, die so Qualitätssicherung macht auch viel manuell testet, aber zumindest in den Projekten, wo ich unterwegs war, auch automatisierte Tests schreiben, meist in irgendwelchen anderen Frameworks. Selenium zum Beispiel. Genau, aber weil die in der Regel auch mehrere Teams haben, die sie betreuen, möchte man als Entwickler vielleicht auch ein bisschen schneller Feedback, eine Story oder einen Task schneller auf dann schieben können. Und da haben wir uns jetzt auch entschieden, die ein bisschen in Zusammenarbeit eben zu unterstützen und schreiben dann jetzt halt auch diese End-to-End-Tests.
Wie entscheidet ihr da, wie viele oder beziehungsweise was für Ende-zu-Ende-Tests ihr schreibt?
Also Ende-zu-Ende-Tests sind tatsächlich aufwendigste oder das zeitaufwendigste auf jeden Fall. Also weil da tatsächlich ein richtiger Browser gestartet wird, das richtige Backend hochgefahren wird. Und dann halt einmal durchgeklickt, wenn du dann noch eine Authentifizierung drin hast, also ein Login, wo sich der User einloggen muss, wie es bei uns jetzt ist, dann geht halt bei jedem Test irgendwie nochmal fünf Sekunden drauf, dass der sich durch diese Maske klickt. Deswegen bis jetzt, ist auch ein relativ frisches Projekt, bis jetzt versuchen wir nur den Happy Path mal abzutesten, weil die ganzen Sonderbedingungen theoretisch in den anderen Unit, also in den UI-Tests der einzelnen Komponenten abgetestet werden sollten. Ich meine, das ist so auch so eine Risikoabschätzung. Werden wir beobachten, schauen, ob das so funktioniert und gegebenenfalls anpassen. Also das war jetzt auch immer das Vorgehen in den Projekten, dass man damit gestartet ist mit irgendeiner Testing-Strategie und halt nach und nach immer evaluiert haben, ob das so passt oder ob wir irgendwas anpassen müssen.
Habt ihr irgendwelche Metriken im Bereich Frontend-Testing bei euch im Projekt?
Also wir haben nur im SonarQube Testabdeckung, also Jest generiert. Kann man eben einen Testreport rausgenerieren lassen, den laden wir hoch und dann sehen wir die Testabdeckung von unserem Projekt.
Auf welche Abdeckung wollt ihr da kommen?
Also im aktuellen Projekt haben wir gar nicht, glaube ich, drüber gesprochen. Aber die ist auch bei 90% aktuell. Das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein. Ich denke, das ist ja diese 80-90% strebt man ja oft an. Ich denke, wenn die runtergehen sollte, könnte man drüber reden. Andererseits die Cypress-Tests, also unsere End-to-End-Tests, sind da jetzt gar nicht mit integriert. Und die decken ja theoretisch ja noch einen größeren, also die decken ja noch das Backend mit ab. Ja.
Wenn du jetzt einen Task bearbeitet hast, hast du mit den UI- und Unit-Tests schon genügend Sicherheit, dass das funktioniert, wie es tut, oder wirst du niemals den Task umhängen, um ohne die UI mal durchzuklicken? Wie viel manuellen Aufwand steckst du da noch rein?
Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass man es entwickelt ohne Tests. Dann klickt man halt die UI durch. Und wenn das alles passt, fängt man halt an, ich sag mal, aufzuräumen, Komponenten kleiner zu schneiden. Wenn man noch eine Architektur im Projekt hat, verschiebt man die Komponenten in diverse Pakete, zieht Logik vielleicht noch in irgendeinen Service um. Und wenn das alles steht und man nochmal durchgeklickt hat, dann fange ich in der Regel an, Tests zu schreiben für die Services, für die Dump-Components und dann eben auch meistens zum Schluss für die Smarten, also für das UI, tatsächlich die UI-Tests.
Okay, das heißt, das ist ein sehr UI-getriebener Ansatz, dass man immer im Blick hat, wie kann der Nutzer mit der Seite interagieren, weil man es bei der Entwicklung auch schon die ganze Zeit mitmacht.
Ja.
Du hast noch ein weiteres interessantes Thema angesprochen, Architektur. Haben wir auch immer mal wieder bei uns als Thema. Inwiefern gibt denn zum Beispiel Angular sowas überhaupt vor? Also, da ist jetzt von Packages oder Ordnern geredet irgendwie. Klar, das kann man immer mal machen, aber gibt es da so ein richtiges Konzept? Im Backend kann man ja da beliebig komplex werden mit einer Architekturvorgabe. Wie habt ihr es so gehandhabt?
Also in meinen ersten Projekten haben wir uns an den Angular-Style-Guide gehalten, also in Anführungszeichen gehalten. Also da gibt es, glaube ich, das Konzept Lift heißt es, glaube ich, dass die UI sehr flach sein soll. Gar nicht viele Verschachtelungen oder eben die Paketstruktur so sein soll, wie die UI eben aufgebaut ist. Also wenn da man eine Seite aufmacht, dann ist es der Parent. Der hat dann irgendwie, setzt sich zusammen aus vielen Komponenten und dann sind es irgendwie auch die Ordner. Also das war so immer unsere Struktur. Die Services lagen dann meistens irgendwie daneben oder in einem Ordner Services auf derselben Ebene. Ja.
Thomas, als abschließende Frage, würdest du jemals wieder verzichten wollen auf Arbeiten im Frontend und speziell das Testen im Frontend? Klingt ja fast so, als wäre das Backend-Testen jetzt langweilig im Vergleich dazu.
Ich weiß nicht, für mich hat sich die Frage nie gestellt, weil es war immer beides zu tun. Also ich habe Backend entwickelt und das Frontend und das hat sich dann halt, je mehr Erfahrung man halt mitbringt, desto mehr hat man halt diese Lücken gesehen, die im Backend vielleicht nicht so auffallen, weil man ja immer nur man hat ja nur einen Einstiegspunkt in der Regel, wenn man bei einem Backend ist halt die Restschnittstelle oder was man auch immer da verwendet. Das ist so der Einstieg. Im Frontend ist es halt das HTML-Template, sage ich jetzt mal, wo der User halt einen Knopf drückt. Genau deswegen, es war eher immer so, dass man so die Lücken schließt oder sich hinterfragt, ob das immer noch Sinn macht, was wir hier tun. Und weil ich immer in Projekten war, wo man beides macht, würde ich jetzt nicht behaupten, dass es langweilig oder dass das Backend langweilig ist. Manchmal auch einfacher zu, also es ist auch mal schön, einfach nur alles Unit testen zu können oder Integrationstests im Backend zu schreiben und nicht irgendwie diverse Formulare ausfüllen.
Okay, also wenn man es gut getroffen hat, dann darf man beides machen. Du bist ja auch Full-Stack-Entwickler.
Man sollte beides machen, ja.
Sehr schön. Okay, und damit, glaube ich, kommen wir zum Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank, Thomas, dass du uns zum Thema Frontend-Testing einen kleinen Einblick gegeben hast in deine Erfahrung. Danke auch, Pascal, dass du hier dabei warst.
Ja, vielen Dank auch nochmal an Thomas.
Vielen Dank euch beiden. Danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne. Und ich möchte noch verweisen auf deinen Blogbeitrag, den du im Andrena-Blog geschrieben hast. Da geht es auch nochmal um das Thema Frontend-Testing und da kann man sich das Ganze auch noch ein bisschen Code anschauen. Und außerdem möchte ich noch kurz auf Feedback hinweisen. Wenn ihr irgendwie Kritik habt oder Themenvorschläge, irgendwelche Wünsche an uns, dann könnt ihr das tun per E-Mail an podcast-feedback@andrena.de. Und dann war es das für heute wieder und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Andrena entwickelt. Ciao.
Ciao.
Tschüss.